müsste an sein, das Mikrofon. Könnt ihr mich schon hören? Dankeschön. So, dale. Jesus ist der Herr aller Völker. Guten Morgen zusammen. Glaubt ihr das? Ich kann mich noch erinnern, da war ich 20 Jahre jünger, vielleicht keine, auch 30, keine Ahnung. Da war ich in einer anderen Gemeinde Lobpreisleiter. Wir hatten 200 Gottesdienstbesucher. Und da hatten wir dieses Lied oder ein anderes, ich weiß, nicht mehr gesungen. Gehört es nicht zur Predigt, ist einfach jetzt spontan entstanden. Dann ruft er nach dem Lobpreis, das stimmt doch gar nicht. Den Mut muss er erstmal haben, bei 200 Leuten ist der aufgestanden, ist nach vorne gekommen auf die Bühne, das ist doch eine Lüge. Mutig, oder? Ich weiß nicht mehr genau, was ich getan habe oder was der Leiter getan hat. Aber ich bewundere ihn um seinen Mut, weil er hat das ausgesprochen, was in seinem Herzen war. Sind wir auch so mutig? Oder singen wir es halt nur, weil wir so brav sind? Wir glauben das. Na, wie erklären wir dann das ganze Problem in unserer Welt? Wenn Jesus doch der Herr ist, ich will jetzt auch keine eigene Predigt draus machen, aber diese Spannung müssen wir aushalten. Wer hat die Welt geschaffen? Vater. Unser Vater im Himmel. Wem gehört sie dann? Und wem hat er sie anvertraut? Und was haben wir damit gemacht? Auf den Punkt gebracht, wir haben uns dem Teufel untergeordnet. Seitdem hat er Macht über Menschen, die Jesus nicht als Herrn anerkennen. Und jetzt sucht er freiwillige Gefäße, die sagen, ich ordne mich nicht mehr der finsteren Macht unter, ich ordne mich einem Gott der Liebe unter. Und ich bin ein Gott, der kein Diktator ist und sagt, Tabula rasa, das musst du einmal machen, weil es so schlimm war, das will ich nie wieder machen. Ich suche mir Gefäße, die nicht als Diktatoren auf diese Welt kommen, sondern als Diener. Um meine Liebe. Ich bin immer noch Herr. Ja, ich lasse die Menschen zu. Wenn ihr wollt, dürft ihr den Teufel wählen. Dann wundert aber euch nicht, wie es aussieht. Wie ehrlich darf ein Leiter zu euch sein? Haltet ihr das aus, wenn ich ehrlich zu euch bin?
Muss.
Wie bitte? Ihr schreitet ein, wenn es dann schwierig wird. Ich hoffe, ich möchte so ein Gefäß sein, wo Gott durch seine Kraft und Liebe durchfließen kann. Und ich bin jemand als Mensch, der manchmal schwer Nein sagen kann. Und ich glaube eigentlich, dass ich von Herzen mich Gott hingebe. Und ich habe diese Woche gedacht, was predigst du? Da dachte ich, klar, ich predige weiter in meiner Serie, kommt gleich noch was dazu. Und gestern Morgen, schon Freitagabend, habe ich gemerkt, oh, der Akku wird leer. Im 9. habe ich aufgehört, hatte eine volle 2 Wochen. Da dachte ich, okay, Herr, im 9. höre ich auf, leg mich noch welchen hin. Nächsten Morgen aufgestanden, gestern Morgen dachte, oh, der Akku ist schon noch viel leerer, als ich befürchtet habe. Was mache ich jetzt, Herr? Vor 5 Jahren hätte ich gesagt, auf Zähne beißen, durchziehen. Gestern habe ich gesagt, Herr, hier bin ich, eigentlich ist mein Akku absolut leer. Ich bräuchte jetzt einen Tag frei und keine Predigtvorbereitung. Dann habe ich mich hingekniet und habe gebetet und ihr kriegt jetzt zu hören, was rauskam. Was anders, als ich teilweise gedacht hatte. Eigentlich wollte ich darüber predigen, weitermachen, die Kirche als Fenster. Wir haben gesagt, Jesus hat uns berufen, ein Fenster zu sein, ein Gefäß zu sein, in physischen, sozialen, im geistlichen Bereichen Weisheit. Und wir haben gesagt, dass es dann ganz konkret werden soll. Und dann habe ich die Frage gestellt, noch mehr tun. Herr, ich empfinde doch schon, dass ich 24/7 tue. Willst du jetzt noch mehr von mir? er will immer mehr. Aber dass er immer mehr in mir Gestalt nimmt, dass seine Kraft immer mehr durch mich kommt. Und ich habe zusammengefasst, wir sollen nicht mehr tun, wir sollen mehr werden. Weil wenn wir werden wie er, können wir solche Kräfte freisetzen, wie er sie freigesetzt hat. Und dann dachte ich, ich mache heute weiter. Aber ich konnte nicht weitermachen, daran ist der Harald schuld. Und der Peter, der unten ist. Und die Sarah da hinten auch. Und der Leonard, der vor 4 Wochen gepredigt hat. Entschuldigung, ist ein falscher Begriff, ist übertrieben. Aber ich habe mir tatsächlich gefragt, können wir jetzt einfach so, kann ich einfach so weitergehen nach diesen Predigten? Kann ich einfach so weitergehen? Zusammengefasst, Harald, hast gesagt, sprich in deinem Leben nicht über Jesus, aber lebe so, dass du angesprochen wirst. Stimmt es? Franz von Assisi hat es wohl so gesagt, predige das Evangelium alle Zeit, wenn nötig, benutze Worte. Dann kam der Leonard, der junge Mann. Radikale Nachfolge, hat er gesagt. Wer die Hand an den Pflug legt und zurückschaut, der taugt nicht für das Reich Gottes, beziehungsweise Nachfolge ohne Wenn und Aber, ohne Gejammer, einfach mal tun. Oder? War eine gute Predigt. Dann kam der Peter, die Kultur im Reich Gottes, können wir Menschen annehmen und lieben, die ganz anders als wir sind, denen wir am liebsten aus dem Weg gehen würden, die vielleicht stinken und was auch immer tun. Und Jesus sagt, ja, geh hin, teile dein Hemd mit ihm, liebe ihn, umarme ihn. Und wir sitzen da, nicken alle, gell? Schön. Und dann kam auch noch dieses liebe Sarah, fürchte den Herrn. Ehrfurcht Gottes. Ehrfurcht ist die weise Einsicht, mit wem man es zu tun hat, das Erkennen, wer Gott ist. Ja, was machen wir jetzt damit? Nicken wir einfach weiterhin schön? Eine weitere Predigt heute, wo wir nicken und sagen, schön ist es. Hey Bernd, übertreib's jetzt mal nicht. Ich kann nicht jeden Sonntag mein Leben um 180 Grad umkrempeln, oder? Kann ich auch nicht. Ja, was machen wir jetzt? Ich sehne mich wirklich danach, dass wir als Gemeinde erkennen, welche herrliche Berufung wir haben. Was könnte in Nagold und Umgeben möglich sein, wenn die 30, 40 Leute hier da sitzen, von diesem Wasser nehmen heute Morgen sagen, nicht für mich, für die da draußen. Wie wäre es, wenn wir gemeinsam einen Weg finden, wie das möglich ist? Das wollte ich euch eigentlich heute zeigen. Und habe entdeckt, ich muss noch was anderes vorschieben. Weil letztes Jahr habe ich auf einem Seminar was Ähnliches gespürt. Er hat ganz schön herausgefordert, der Prediger. Aber zu allem, was er gesagt hat, konnte ich Amen sagen. Und er hat immer wieder gesagt, Kid, auf welchem Ohr hört ihr mir zu? Auf welchem Ohr hört ihr mir zu? Auf welchem Ohr haben wir die 4 tolle Predigten die letzten 4 Wochen gehört? Auf dem dualistischen Ohr? Wir nicken alle. Aber es reicht ja, wenn wir nicken. Weil wir leben in einer Welt, wo das nur reicht zu nicken. Und was ich im Alltag tue, ist egal. Oder höre ich auf einem Appellohr vielleicht? Du musst. Wie hören wir unsere Predigten an? Fritz von Thun. Der Fritz von Thun, von Schulz, Dankeschön, ist ein Kommunikationspsychologe, der 4 Ebenen dargestellt hat, die möchte ich nicht drauf eingehen, aber daher kommt wahrscheinlich tatsächlich dieser Begriff Appellohr. Und es bedeutet, wenn jemand stark auf dem Appellohr hört, nimmt er hauptsächlich wahr, was er tun soll oder was von ihm erwartet wird, selbst wenn gar kein direkter Auftrag erteilt wurde. Der Hörer fühlt sich oft schnell unter Druck gesetzt, zu reagieren oder etwas zu erledigen. Beispiel. Ich gehe durchs Haus. Ah, der Mülleimer ist voll. Okay. Was denkt meine Frau? Lern doch selber. Sehr gut. Wer auf dem Appellohr hört, hat diese Beschreibung, der Mülleimer ist voll, gehört. der will jetzt, dass ich das runterbringe. Und wenn ich es nicht runterbringe, bin ich ein schlechter Partner oder ein schlechtes Kind oder ein schlechter Opa oder was auch immer ihr für eine Rolle habt zu Hause. Ihr wisst doch gar nicht, was ich gemeint habe. Es könnte tatsächlich sein, es ist meine Aufgabe. Ist es nicht? Meine Frau macht fast alles im Haushalt, oder mir macht eigentlich alles im Haushalt. Ich bin dafür da, das Geld zu verdienen. Gute Arbeitsteilung. Also sprich, es wäre mal meine Aufgabe, Mülleimer runterzubringen. Könnte auch sein, ah, der Mülleimer ist voll. Ich will mich selber daran erinnern, dass ich es heute noch mache. Wäre das möglich? So, wenn wir aber unsere Predigten, wo wir hoffen und glauben, dass sie vom Wort Gottes inspiriert sind, immer mit einem Appellohr hören, dann muss ich euch etwas sagen, dann müsst ihr die Gemeinde verlassen. Das haltet ihr nicht aus. Dann liegt es am Prediger, okay. Auch nicht. Am Ohr. Warum solche krasse Aussage? Mögliche Folgen. Man fühlt sich ständig verpflichtet, auf die Wünsche anderer einzugehen. Und wenn es nur der Wunsch Gottes ist. Also ich kann ja immer sagen, ich sage nicht ich, sagt Jesus. Man übernimmt unbewusst viele Aufgaben, auch wenn sie nicht direkt an einen gerichtet sind. Man könnte sich gestresst oder manipuliert fühlen. Jetzt, woran liegt's? Das könnte man den Fritz von tun, oder? Sag ich immer Schulz. Aber Fritz heißt er, glaubt nicht, oder? Ach, Schulz ist der Vorname, dankeschön. Schulz von Thun, fragen. Ist der Nachname. Okay, ich bin eines Besseren belehrt worden. Der Nachname ist Schulz von Thun. Und ihr dürft mir vielleicht noch am Ende der Predigt sagen, wie sein Vornamen heißt. Könnt ihr mir jetzt fragen, was machen wir jetzt? Dankeschön, Friedemann Schulz von Thun. Müsst ihr also jetzt nicht nebenher googeln und nicht aufpassen. Wisst ihr, ich kenne so viele Christen und ich habe auch lange dazu gehört. Die gehen Sonntag für Sonntag raus. Sie gehören zu denen, die es ernst meinen, die wollen. Und die ganze Woche, mehr oder weniger, betreibe ich jetzt ein bisschen, ist Selbstverdammnis da. Ich schaff's nicht. Am Sonntag, oh, die Supervision vom Stausee, ich schaff's nicht. Ich muss ein schlechter Christ sein. Nächstes, ich raff es, ich streng mich jetzt einfach mehr an, mehr Disziplin. Nächstes, oh, ich soll in alle Welt hinausgehen und missionieren. Viele Christen sind in einem Kreislauf der Selbstverdammnis. Und dann wundern wir uns, dass keine Gefäße da sind, wo Gott sein Wasser hineintun kann. Wir sind so mit uns selbst beschäftigt. Ein guter Trick vom Feind. Ja, was ist jetzt die Lösung? Naja, es gibt drei Lösungen, meines Erachtens. Es kommt auch aus der Psychologie, glaube ich. Wenn ich mich unwohl fühle, gibt meine Seele mir Signale. Und wenn ich in Situationen komme, die unangenehm sind, gibt es drei Verhaltensmuster. Das eine ist die Angst, das eine ist sich totstellen und das dritte ist Flucht zu ergreifen. So, wenn ich, alle drei haben Angst. Und der eine, das erste ist Angriff, totstellen oder fliehen. Angriff bedeutet, ich stehe auf bei 200 Leuten und gehe vor und sage, was du hier predigst, ist falsch. Habe zum Glück erst einmal erlebt. Aber innerlich läuft es bei vielen vielleicht so. Ach, das ist zu extrem, was die da vorne predigen. Das kann man heutzutage nämlich so sehen. Und da fängt es nicht nur an, bei einem selber zu bleiben. Also Markus, ich sei doch mal ehrlich, die Predigt von Peter, die war doch echt. Und der Markus denkt, hast du eigentlich recht, Bernd. Anja, die Predigt von, die war schon ein bisschen, oder? Sonst zieht es seine Kreise, indem wir Angriff gezogen haben. Und irgendwann einmal sind wir uns alle der Meinung, das ist der Prediger. Oder die Prediger, wir haben den einen zum Predigen. Die andere Reaktionsweise wäre, wir stellen uns tot, das Problem gibt es gar nicht. Die predigen zwar viel von radikaler Nachfolge, von Ehrfurcht Gottes, von dem, was wir tun sollen, ich stelle mich tot. bis es vorbei ist. Ich komme eigentlich nur noch wegen Lobpreis in die Gemeinde. Aber vielleicht auch nur ehrlich wegen Kaffee. Er lacht. Das geht ein paar Jahre gut. Leider sogar ein paar Jahre geht es gut. Irgendwann tut es einen großen Knall. Wo sind die ganzen Leute jetzt auf einmal? Naja, die haben schon vor 2 Jahren sich innerlich verabschiedet. Wir haben es nur nicht gemerkt. Oder Flucht. Das höre ich mir nur 3 Wochen an und dann gehe ich. Jetzt bin ich ziemlich sicher, dass hier kaum jemand sitzt. Wenn nicht, wahrscheinlich sitzt gar keiner von der Kategorie, wo ich gerade beschrieben habe, unter uns. Also ich glaube, wir kennen alle diese verschiedenen Reaktionen. Aber ich würde jetzt mal so sagen, in unserer Gemeinde ist viel Potenzial, viel Willigkeit da, viel Hingabe da. Das ist nicht ironisch gemeint, das ist tatsächlich ehrlich von Herzen gemeint. Und trotzdem, wie gehen wir damit um? Die nächsten Predigten in dieser Serie über Weltanschauung geht es eigentlich nur über Tun. Also die nächsten 3 Predigten, die ich halten werde, voraussichtlich, geht es nur über Tun. Also nicht, was ich sage, was ihr tun sollt, sondern was ich glaube, dass Gott sagt, was wir tun sollen. Und wenn ich das höre auf dem Appellohr, bleiben eigentlich nur diese 3 Reaktionsmuster. Angriff, Todstellen oder Fliehen. Weil wir so gestrickt sind. Und ich will eigentlich keine Predigtserie halten, wo ich von Herzen überzeugt bin, dass Gottes Wort drin ist, dass Gottes Wahrheit drin ist und euch und uns und mich in die Situation zu bringen, es gibt bloß die 3 Reaktionsmöglichkeiten. Oder? Also ich will das nicht. Fairerweise muss ich doch einfach schnell sagen, es gibt auch das Problem, es könnte an mir liegen. Paulus sagt, einige verkünden Christus zwar aus Neid und Streitsucht, andere aber in guter Absicht. Die anderen aus Streitsucht, nicht in redlicher Gesinnung, womit sie meinen Fesseln weitere Bedrängnis hinzufügen möchten. Aber was liegt daran? Auf jede Weise, ob vorgetäuscht oder in Wahrheit, wird Christus verkündet. Und darüber freue ich mich. Doch ich werde mich auch weiterhin freuen. Sagt also Paulus, ist mir doch völlig egal, was der da vorne von der Motivation hat. Wenn Christus gepredigt wird, kann ich immer was mitnehmen. Deswegen liebe ich es, so viel Wort Gottes in den Predigten zu sagen. Sag, vergesst alles, was ich gesagt habe. Aber das Wort Gottes wird durch seinen Geist zu euch reden. Jakobus ermahnt, meine Brüder und Schwestern, nicht viele von euch sollen Lehrer werden, da ihr wisst, dass wir ein strenges Urteil empfangen werden. Es sind die Gedanken, die Visionen, die Ideologien, die die Menschen verführen. Und Paulus warnt so oft über falsche Lehre, weil sie uns ein falsches Gottesbild vermitteln können. Also es kann auch an uns liegen, die wir hier vorne stehen. Noch krasser hat es der Hesekiel ausgedrückt, beziehungsweise Gott durch ihn. Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Das Schwache stärkt ihr nicht und das Kranke heilt ihr nicht. Verlorene sucht ihr nicht, das Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt. Und meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten haben und sind allen wilden Tieren zum Fraß geworden und zerstreut. Also es gibt's auch. Dass diejenigen, die anklagen, zu Recht anklagen. Aber ich glaube, und glaube ich sagen zu dürfen, in unserer Gemeinde bemühen wir uns, dass das Schwache gestärkt wird, dass das Kranke geheilt wird, dass Verbundene verbindet wird, dass das Verirrte wieder zurückgeholt wird. Ich glaube, wir versuchen, die Verlorenen zu suchen und zu finden. Und ich glaube, dass wir die Starken nicht niedertreten wollen, sondern ermutigen wollen. Ich will nur sagen, ich möchte, dass es nicht einseitig ist und ihr das Gefühl habt, er predigt von da oben runter. Nein, wir sitzen im selben Boot. Aber was ist jetzt die Lösung, bitteschön? Wenn eine Predigt nach der anderen kommt, was hat der Valentin gesagt? Das ist aber hart, was Jesus da sagt. Was machen wir denn? Nicken. Und sonntags geht er zum Glück vorbei. Dann kommt ja wieder der Montag, da kann ich erleben. Also ich weiß nicht, ob es nur mir so geht. Aber habt ihr da manchmal so das Gefühl, dass wir Sonntagschristen sind? Schön. Auch nicht? Schön. Dann seid ihr schon einen Schritt weiter. Meines Erachtens kommt es auf meine innere Haltung an. Ein schlecht generiertes Bild von KI und trotzdem bringt es die Sache auf den Punkt. Wie sehe ich mich, wenn ich vor Gott stehe? Sehe ich mich immer, immer und immer noch letztendlich als, eigentlich bin ich ein Bettler, ein Knecht und eigentlich verdiene ich es nicht. Und ja, ich bin mitleidenswert und ja, ich schaffe es nicht. Und ja, ich muss mich selbst verdammen und ich müsste mehr tun und wenn ich mehr tun würde, würde Gott mich erleben. Und der Prediger sagt auch immer, man soll ihn tun. Das stimmt alles, was du sagst. Aber es stimmt eventuell auch, wenn du Sohn bist oder Tochter bist. Und sag, Papa, ich schaff's noch nicht. Aber ich will es noch mehr schaffen. Und dann höre ich die Predigt, du fahr mal ganz anders. Wie wäre es, wenn wir vor den Thron Gottes kommen und Gott sagt, hey, geht hinaus. Dreh die Welt auf den Kopf. Geht hinaus und wird nicht nur ein Gefäß, sondern hunderte Gefäße. Lehrt die Analphabeten zu lesen und zu schreiben. Heilt die Kranke. Geht hin zu den Politikern und offenbart ihnen meine Weisheit. Geht hin zu den Verwaltungsämtern und sagt, hey, es gibt Möglichkeiten, wir können euch helfen. Bist du dabei? Schaut mich doch nicht so betrübelt an. Bei ein paar von euch gitzelt es jetzt. Ja, ich bin dabei. Wahrscheinlich bei den meisten von euch. Wenn ich die Haltung eines Sohnes habe, das war für mich eine große Offenbarung vor langer Zeit, also gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ich künde mich von morgens bis abends, ich bin so ein selbstkritischer Mensch, ich denke, es liegt immer an mir. Wenn meine Schüler was nicht kapieren, denke ich, es liegt an mir, ich habe zu schlecht Unterricht gemacht. Wenn meine Frau was kritisiert, denke ich, es liegt an mir. Mag sein, aber es hilft ja nicht weiter, oder? Wer hat was davon, wenn ich in diese Selbstspirale? Letztendlich sind beide Haltungen, derjenige, der predigt und Druck macht und derjenige, der hört auf dem Appellohr, ist Selbstgerechtigkeit steht dahinter. Wir glauben immer noch, wir könnten durch unser Tun unser Heil erarbeiten. Und das können wir nicht, werden wir nie können. Und wenn ich das ein und alle Mal begriffen habe, ich bin gerecht gesprochen aus Glauben, dann brauche ich mich nicht selbst verdammen über die täglichen Dinge, die ich leider manchmal falsch tue oder unterlasse zu tun. Es hilft nur dem Feind, wenn ich in diese Selbstverdammnis eingreife. Und ich möchte uns heute Mut machen und in den nächsten Predigen, wo viel übers Tun gehen wird, hört bitte nicht auf dem Appellohr. Hört die Vision, die Gott dahinter für uns hat. Und fragt Gott, lasst uns fragen, was ist mein Anteil dabei? Denn der Geist, den ihr empfangen habt, den habt ihr alle empfangen, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden, dann werden wir auch an seiner Herrlichkeit teilhaben. Ja, Gott ruft mich in einer feindlichen Welt. Ich stehe vor dem Thron Gottes und er fragt, Bernd, willst du hinausgehen in diese feindliche Welt? Es kann dich alles kosten. Du wirst verletzt werden, du wirst abgelehnt werden, du wirst vielleicht sogar dein Leben lassen. Ja, wenn ich noch meine, ich bin ein Knecht, oh, das ist auch ein bisschen zu viel verlangt von dem König. Wenn ich aber denke, ich bin Sohn, Papa, ich kann für dich was tun, dann hilf mir. Jesus erzählt mal ein Gleichnis. Was meint ihr? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er ging zum ersten und sagte, mein Kind, geh und arbeite heute im Weinberg. Er antwortete, ich will nicht. Später aber reute es ihn und er ging hinaus. Da wandte er sich an den zweiten und sagte zu ihm dasselbe. Dieser antwortete, ja, Herr, und ging nicht hin. Wer von den beiden hatte den Willen seines Vaters erfüllt? Ist doch gut zu wissen, dass es nicht erst seit 2025 dieses Problem gibt. Dass es Ja-Sager gibt und Nein-Tuer. Und Nein-Sager und Ja-Tuer. Also Jesus kennt doch uns. Und wisst ihr was? Ich gehöre nicht immer zu der ersten Kategorie. Ich gehöre aber auch nicht immer zur zweiten Kategorie. Ich bin mal das, ich bin mal das. Ich bin nicht besser als irgendeiner von euch. Vielleicht bin ich in manchen Punkten sogar schlechter. Aber auch das juckt mich nicht mehr. Das juckt mich nicht mehr, weil Paulus sagt, ich beurteile mich selbst nicht mehr. Was habt ihr davon, wenn ihr alle meine Sünden kennt? Könnt ihr euch drüber stehen, so schlecht wie der bin ich nicht. Super, was hast du davon? 5 Sekunden Freude und dann? Nichts haben wir davon. Wir sind alle aus Gnade erwählt. So, was ist jetzt der Weinberg? Ja, in Israel gab es halt einen Weinberg. Spricht es uns noch an? Weinberg ist Reich Gottes. Gott sehnt sich und wartet darauf, dass Gefäße kommen und das Wasser nehmen und weitergeben. Wenn wir auf dem Appellohr hören, dann bin ich spätestens jetzt ausgestiegen. Aber wir hören ja nicht auf dem Appellohr, oder? Das Einzige, was ich euch heute mitgeben möchte, was ich glaube, was Gott uns mitgeben möchte, lasst uns aufhören aus der Knechtschaft. Wir haben keinen Geist der Knechtschaft empfangen. Lasst uns anfangen zu sagen, jeden Sonntag, wenn ich hier reinkomme, höre ich als ein Sohn, als eine Tochter, als ein Berufener, einer, dem das volle Erbe zusteht, höre ich. Und wenn der Heilige Geist was zu mir sagt, wo er sagt, Bernd, da musst du dich nur ein bisschen verändern, lass es doch zu. Dann sage ich, super Papa, tut zwar ein bisschen weh, aber eigentlich hast du recht. Jetzt ist die große Frage, und ich komme schon zum Ende des theoretischen Teiles, bevor es in die Praxis geht. Wie kommt man dahin? Aus einem Ja-Sager, der Nein macht, nicht ein Nein-Sager zu werden, der Ja sagt. Das sage ich jetzt, hatte nicht einmal Jesus, also versteht es richtig. Was wäre, wenn aus einem Ja-Sager ein Ja-Tuer wird? Da freuen wir uns alle, oder? Wenn unsere Kinder aus einem Ja-Sager ein Ja tun werden. So erziehen wir unsere Kinder. Aber dass Gott uns so erziehen will? Ich habe euch eine Antwort, beziehungsweise Gott hat uns eine Antwort und wir kommen auf die Zielgerade. Was schließen wir daraus, liebe Freunde? Es ist nicht schön, wie Paulus immer auf der Beziehungsebene anspricht. Ihr habt immer befolgt, was ich euch weitergegeben habe. Hört aber nicht nur auf mich, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht während meiner Abwesenheit. Arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Rettung. Und doch ist es Gott allein, der beides in euch bewirkt. Er schenkt euch den Willen und die Kraft, ihn auch so auszuführen, wie es ihm gefällt. Bei allem, was ihr tut, hütet euch vor Nörgeleien und Rechthaberei, denn euer Leben soll hell und makellos sein. Dann werdet ihr als Gottes vorbildliche Kinder mitten in dieser verdorbenen, dunklen Welt leuchten wie Sterne in der Nacht. Die Erde gehört des Herrn, aber wir leben in einer feindbesetzten Welt, weil Menschen dem Feind Recht geben. Und jetzt sagt er mittendrin, sollen wir vorbildliche Kinder unseres Vaters sein. Dazu müsst ihr unerschütterlich an der Botschaft Gottes festhalten, die euch das Leben bringt. Wenn Jesus Christus dann kommt, kann ich stolz auf euch sein, dass ich nicht umsonst bei euch gewesen bin und nicht vergeblich um euch gemüht habe. Dafür kämpft Paulus, dafür lebt er, dafür gibt er alles. Und ich möchte es auch. Und ihr auch, in dem Punkt, wo Gott euch hinstellt, oder? Und das ist einer der Lieblingsverse. Arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Rettung. Bernd, das ist doch ein Widerspruch, oder? Nein, die Rettung ist absolut geschenkt. Wer kennt das Buch wie, nicht wie bei Räubers? Da kommt einer von der Straße, wird errettet ins Königshaus hinein. Jetzt ist er gerettet, ein für alle Mal, adoptiert, angenommen, neuer Status. Aber er schafft es nicht so zu leben. Er ist halt noch gewohnt, mal was mitgehen zu lassen oder mal einen Streich zu stellen oder wegzulaufen. Weil er es noch nicht gelernt hat, sich wie ein Königssohn zu verhalten. Und das, glaube ich, ist damit gemeint, ja, arbeitet mit Furcht und Zittern. Weil es ist doch nicht Sinn der Sache, dass wir Bettler bleiben und als Bettler im Königshaus rumlaufen. Aber das wird Gott uns nicht abnehmen. Aber jetzt kommt für mich der Hammer. Und jetzt sagt Gott, er ist es, der euch das Wollen und das Vollbringen schenkt. Das Einzige, was das aufhalten kann, frag dich mal bitte selber, was ist das Einzige, das das Wollen und das Vollbringen Gottes aufhalten kann? Möchte es jemand sagen? Mein verschlossenes Herz. Und das akzeptiert Gott, selbst bei seinen Kindern. Wenn ich aber sage, Gott, eigentlich will ich nicht, dann ist es der erste Weg zur Besserung. Aber da steht, in deinem Wort steht geschrieben, du bist es, der mir das Wollen schenken kann. Dann bleibe ich so lange in der Gegenwart Gottes sitzen. Mit lang meine ich jetzt nicht eine Stunde, sondern vielleicht eine Woche, einen Tag. Also ich meine, oder ein halbes Jahr. Manchmal dauert es, dass auf einmal ein Wollen in meinem Herzen geschieht. Damit können wir uns auch keine Ehre geben. Ich komme zum Schluss, zum theoretischen Teil. Im Jesaja ging es ähnlich. Nun komm, schreib es auf eine Tafel bei Ihnen. Zeichne es in ein Schriftstück auf, damit es für einen künftigen Tag Zeuge sei auf ewig. Denn es ist ein trotziges Volk, verlogene Söhne, Söhne, die nicht hören wollen auf die Weisung des Herrn. Wow. Ich hoffe nicht, dass es Gott irgendwann mal über mich sagen muss. Und wenn ja, dann kehre ich um, tu Buße und gehe ins Kreuz und sage, Jesus, dafür bist du auch gestorben. Denn so spricht Gott, der Herr, der Heilige Israels, durch Umkehr und Ruhe werdet ihr gerettet. Im Stillehalten und Vertrauen liegt eure Kraft. Doch ihr habt nicht gewollt, sondern gesagt. Und der letzte Bibelvers in zwei verschiedenen Übersetzungen. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zur rechten Zeit zu reden. Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie ein Jünger höre. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet und ich bin nicht ungehorsam und weiche nicht zurück. Hoffnung für alle übersetzt. Gott, der Herr, gib mir die richtigen Worte, damit ich erschöpften Menschen trösten und ihnen neuen Mut zusprechen kann. Morgen für morgen weckte mir das Verlangen, von ihm zu lernen wie ein Schüler von seinem Lehrer. Ja, Gott, der Herr, hat mich bereit gemacht, auf ihn zu hören. Ich habe mich nicht gesträubt und bin meiner Aufgabe nicht ausgewichen. Wenn wir so hören, darf ich sagen, das bin nicht ich. Sowohl der Philipperbrief als auch Jesaja sagt, Gott hat es mir geschenkt. Er hat mir ein Ohr geschenkt, das ich höre und tue. Es ist nicht meine Anstrengung gewesen. Es ist nicht meine tolle Disziplin gewesen. Es ist alles ein Geschenk. Das entspannt mich, auch mal Nein sagen zu können, wenn ich auf dem Appell höre. Es kommt nicht auf mich an. Ich möchte meinen Teil tun, wie hier geschehen. Ich habe mich nicht gesträubt und bin meiner Aufgabe nicht ausgewichen. Es war Teil 1. Und wenn es nach mir gegangen wäre, wäre jetzt Teil 2 die Fortsetzung der Predigtreihe gekommen. Aber ich glaube, Gott hat mir eine bessere Idee gegeben. Ich habe euch alle Bibelverse zusammengefasst, falls jemand sagt, da möchte ich nochmal drüber nachdenken. Ich glaube, am besten kann der Heilige Geist es tun, was ich gerade gesagt habe. Ich möchte Gott einfach Raum geben, jetzt 15 Minuten, dass er das wirkt in uns. Auch wenn ich nicht glaube, dass jetzt in 15 Minuten das sofort alles geschehen wird. Aber ich glaube, wir können Gott eine Antwort drauf geben, wenn er das möchte. Ganz am Anfang hatte ich die Idee, heute gar nichts zu sagen und euch 30 Minuten stille zu sein, eine stille Predigt zu geben. Das habe ich mich nicht getraut. Oder vielleicht habe ich auch gedacht zu hören, dass ich den ersten Teil trotzdem sagen soll. Wie es dem auch sei, ich bin nicht vollkommen, ich höre nicht immer alles richtig. Aber ich habe das Empfinden, es passt jetzt. Wenn es euch nicht passt, dann müsst ihr einfach die nächsten 15 Minuten was auch immer tun. Es startet schon. Oh, das habe ich vermeiden wollen. Macht nichts. Ich bete noch. Vater, ich danke dir, dass du es bist, der in uns alles bewirkt, Herr. Dass keiner von uns irgendetwas sich zu denken könnte, dass er so toll wäre, Herr. Du bist es, der das Wollen und das Vollbringen schenkt, Herr. So bitte ich dich, dass du jetzt wirkst durch deinen Geist, das in unseren Herzen zu reden, was dir wohlgefällig ist, Herr. Amen.